Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen, ich bin es, höchst selbst und live im Radio. Tja, und damit haben wir hier eine ganz andere Situation als beim Milli Vanilli Konzert 1990 in Connecticut, als die Playback-Maschine klemmte und zum ersten Mal klar wurde, hier singt in Wirklichkeit niemand wirklich live. Milli Vanilli Frontmann Fabrice Morvan wollte einfach nur noch sterben, erinnert er sich.
I wanted to die. It's stop. Girl, you know it's girl, you know it's girl. 80,000 people. Girl, you know it's girl. You know, I couldn't repeat it 15 times. Girl, you know.
Eine Riesenblamage vor 18.000 Menschen im Publikum. Milli Vanilli rannten einfach nur noch wie von der Tarantel gestochen von der Bühne und wenig später räumte denn auch ihr Produzent Frank Farian ein, dass die beiden Frontmänner nie selbst gesungen hatten. Die skurrile und eigentlich auch sehr tragische Geschichte von Milli Vanilli, die läuft jetzt in der Verfilmung von Simon Verhoeven im Kino. Für uns gleich Anlass, noch mal genauer auf das Phänomen Milli Vanilli zu schauen. Über kein digitales Thema wurde wohl im vergangenen Jahr mehr gesprochen als über künstliche Intelligenz. Neben all den Diskussionen um die Anwendung von KI im Alltag war es auch so eine Art schaurig schöner Nervenkitzel, sich an Science-Fiction-Zukunftsszenarien abzuarbeiten. Was zum Beispiel, wenn so ein KI-Algorithmus ein eigenes Bewusstsein entwickeln könnte und dann vielleicht sogar einen eigenen Roboterkörper bekäme? Wahrscheinlich, so die Theorie, bekäme das digitale Dings am Ende dann auch wieder ganz menschliche Probleme. So lautet auch zumindest die Prämisse im Computerspiel A Long Journey to an Uncertain End, das uns jetzt unser Spielexperte Markus Richter näher bringt. Hallo Markus, grüß dich.
Hallo und guten Tag.
Wohin soll denn die Reise gehen, diese lange Reise mit einem ungewissen Ausgang?
Das ist am Anfang tatsächlich gar nicht so richtig klar. Klar ist nur, man ist irgendwie auf der Flucht und zwar auf der Flucht vor seinem oder seiner Ex. Das Geschlecht der Ex-Person kann frei zugeordnet werden. Das wird später auch noch wichtig. Und der erste Plot-Twist ist dann schon, man ist eben genau diese KI, aber man ist ein Raumschiff, also eine KI im Körper eines Raumschiffs und ist eben dieser ehemaligen Beziehung mit Mühe und Not entkommen. Diese Ex-Person hat nämlich versucht, einen zu zerstören, das Raum kaputt zu machen. Und es wird noch skurriler, die Ex-Person war die KI-Therapeutin, die sich eigentlich um einen kümmern sollte. Also geht es relativ toxisch zu. Man entkommt aber dieser Zerstörungswut und diesem Ex und jetzt flieht man. Und das wird dann nochmal besonders schwer, weil man eine freie KI ist. Also man darf wirklich selber oder man kann selbst über sich bestimmen. Aber diese freien KIs sind in dem Universum, in dem wir uns hier befinden, verboten. Und jetzt fliegt man eben als das Raumschiff von Planet zu Planet und sammelt dabei eine Crew ein. Nebenher muss man Aufträge erledigen und genug Ressourcen sammeln, hat als Ziel eben, sich vor dem oder der Ex in Sicherheit zu bringen. Und das ist dann auch nochmal schwerer, weil ein Countdown in Stunden herunterläuft. Jeder Auftrag kostet Zeit. Man läuft also in Gefahr, entdeckt zu werden, muss aber diese Aufträge auch ausführen, weil man ja überleben will.
Okay, also man will aber überleben als ein Raumschiff. Also das fällt mir jetzt doch relativ schwer, mir das so vorzustellen. Ehrlich gesagt, das klingt so ein bisschen wie, ich bin zwei Öltanks. Also das ist eine sehr, sehr seltsame Prämisse. Also wie ist man denn ein Raumschiff? Wie spielt man das?
Also im Prinzip wie eine sogenannte Visual Novel. Das heißt, man bekommt immer den Hintergrund, also der Planet, wo man gerade ist, oder die Charaktere, mit denen man gerade spricht, in so einem Comic-Stil präsentiert und dann kommt der Dialog als Text und dann kann man da in diesem Dialog irgendwie Entscheidungen treffen. Und es gibt so einen kleinen Management-Teil, die Entscheidungen bestehen eben auch darin, welche Aufgaben man durchführt und welche Entscheidungen man darin wieder trifft. Das ist aber sehr einfach gestrickt, also keine Angst vor der Komplexität des Themas und in meinem Spieldurchlauf hatte ich auch das Gefühl, diese Aufgaben sind eher so eine Art Kulisse als jetzt wirkliche Herausforderungen, an der man scheitern und sterben kann.
Ich muss übrigens an dieser Stelle sagen, das ist hier unfreiwillig, dass du, Markus, auch mitunter selbst klingst wie so ein Cyborg. Ab und zu ist diese Leitung so ein bisschen so blechern. Kann ja auch ganz schön sein, so wie du das da beschreibst, mit dieser Kulisse, die dann da irgendwie zum Leben erweckt wird, die offenbar ja auch große Teile der Geschichte selbst trägt, gerade für Gaming-Neulinge, kann ich mir vorstellen. Hat das einen großen, auch ästhetischen Wert? Also klappt das denn auch so von der spielerischen Warte her?
Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass diese Kulisse so ein bisschen überfrachtet ist und dass diese radikale Grundidee zwar versucht wird darzustellen, aber irgendwie auch so ein bisschen verwässert wird. Also zum Beispiel eben dieses Ding, was du auch gerade gefragt hast, man ist ja ein Raumschiff und da wäre ja ganz viel Potenzial in dieser Perspektive. Wie fühlt es sich an, ein Raumschiff als Körper zu haben, aber im Spiel hat das Raumschiff dann einfach eine menschenähnliche Hologrammgestalt und irgendwie macht das natürlich Sinn, aber irgendwie geht da eben auch was von dieser radikalen Idee verloren. Und die Crew ist so ein anderes Beispiel, die ist einerseits, also man merkt, das ist inhaltlich wichtig, die ist sehr divers, also es gibt einen Transmann, Taschendieb im Rollstuhl, eine sehr alte Frau, die aber eine total fitte Hackerin ist, und eine Drag Queen als Muskelheld, also da wird ganz viel aufgebrochen. Aber es gibt so viele Figuren, dass man fast keine Beziehung zu einer einzelnen aufbauen kann, weil die immer nur dann so ganz schnell am Rand und ganz schnell auch wieder weg sind.
Okay, also jetzt, so wie du das scherst, bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen hin und her gerissen. Also es klingt ja einerseits total spannend. Ich finde auch gerade, was du da über dieses Personal sagst, sehr, sehr interessant. Aber es klingt auch gleichzeitig so ein bisschen wie, gute Idee, aber nicht so perfekt umgesetzt. Würdest du das Ganze jetzt unterm Strich empfehlen?
Also dieses Gefühl, was du da gerade sehr treffend beschrieben hast, das existiert tatsächlich und es existiert tatsächlich auch am Anfang. Aber letztlich ist der Kern der Geschichte, den man sich dann sozusagen, wenn man sich durch Geduld hinbegibt, an dem man kommt, der ist dann wirklich packend, weil der ist einerseits eben die Aufarbeitung und Befreiung von der toxischen Ex-Person, die ist teilweise auch in Klischees erzählt, aber dennoch sehr stark. Und hier jetzt ein kleines Detail, ich habe ja mich mit den Pronomen immer schwer getan und spreche von Ex-Person. Das liegt daran, dass man sowohl das Geschlecht als auch den Namen des oder der Antagonistin am Anfang selber vergibt. Und das mag jetzt kompliziert klingen, aber dadurch umschifft das Spiel geschickt die Falle, sich in irgendwelche Geschlechterklischees zu ergeben. Und das fand ich sehr gelungen. Und das andere ist, am Rande schiebt einem die Geschichte, das Spiel dauert rund 3 Stunden, auch noch so ein paar Gedanken dazu unter, was Menschlichkeit eigentlich ist. Und da geht es dann nicht darum, ob eine KI jetzt Bewusstsein entwickeln kann in einem Raumschiffkörper, sondern das KI-Sein wird als Allegorie dafür benutzt, dass wir als Menschheit viel zu oft dazu tendieren, uns Unbekanntes und Fremdes als andersartig zu markieren und auch auszugrenzen und zu unterdrücken. Und von daher würde ich sagen, A Long Journey to an Uncertain End schlingert tatsächlich manchmal so ein bisschen sehr durch den Weltraum des Geschichtens erzählen, aber ist letztlich so was wie eine sehr gelungene Soap-Opera. Manchmal flach, manchmal voller Klischees, aber dann doch mit einem sehr tiefen und auch berührenden Kern, den ich guten Gewissens empfehlen kann.
Oho, Kell Überbau. Ich bin ja schon ganz beruhigt, dass du sagst, das ist wirklich eine toxische Ex-Person und kein toxisches Ex-Raumschiff. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr andersartige Reise. A Long Journey to an Uncertain End. Erschienen ist das Ganze für Windows, PC und die Nintendo Switch. Kostenpunkt 25 €. Markus Richter hat das Ganze gespielt und vorgestellt. Vielen lieben Dank dafür.
Sehr gern.
Sein Ruf ist durchaus zweifelhaft und nur mühsam schwimmt der Karpfen gegen Gourmet-Vorurteile an. Er sei fettig, zu schlammig, zu viele Gräten, behaupten manche. Dabei ist der Karpfen der einzige Fisch, der vom WWF und der Umweltorganisation Greenpeace in Konsumratgebern als uneingeschränkt empfehlenswert gilt. So oder so, nicht nur hierzulande, kommt in den kommenden Tagen wieder Karpfen satt auf den Tisch. In Tschechien ist um den Speisefisch allerdings gerade so ein richtiger kleiner Kulturkampf im Gange. Unsere Korrespondentin Marianne Allweis hat die ganze Geschichte für uns.
Eigentlich würden Karpfen jetzt Winterschlaf halten, doch in Tschechien ist ihnen das nicht vergönnt. In der Woche vor Weihnachten werden sie aus den Zuchtteichen in Südböhmen ins ganze Land transportiert und in großen Bottichen verkauft, auch an diesem Verkehrsknotenpunkt in Prag. Ich esse wirklich gern Karpfen zu Weihnachten. Ja, wir packen ihn in eine Tüte, bringen ihn nach Hause und stellen ihn in den Flur oder in die Dusche. Dann kochen wir ihn und machen aus den Innereien eine Karpfensuppe. Die mag ich am liebsten. Ohne Karpfensuppe oder gebratenen Karpfen mit Kartoffelsalat geht es in den meisten tschechischen Haushalten nicht. Außerdem gehört eine Schuppe des Karpfens unter den Teller und später in den Geldbeutel als Glücksbringer. Nein, wir essen keinen Karpfen, wegen der Gräten. Aber die Schuppen, die holen wir uns extra hier von den Karpfengeschäften. Karpfen sind aus der tschechischen Weihnachtskultur nicht wegzudenken, sei es in Filmen und Liedern, auf Grußkarten oder als Christbaumschmuck. Einmal im Jahr vergessen viele Tschechinnen und Tschechen ihren Ruf als das atheistischste Land Europas, gehen in die Kirchen, zu den Krippen, in die tschechische Weihnachtsmesse und zum Karpfenstand. Wir essen Karpfen, weil das Tradition ist. Aber bei uns ist er nicht mehr in der Badewanne wie früher. Jetzt lassen wir ihn direkt töten, weil wir ihn nicht töten wollen bzw. das nicht richtig können. Das hält der Prager Fischverkäufer Lukas für die richtige Idee. Schließlich möchte auch niemand mehr eine blutverschmierte Wanne oder Küche haben. Also spritzt das Blut rund um die Karpfenstände und fließt auf die Straßen. Das Beste ist es, den Karpfen hier zu betäuben und zu töten. Das geht schnell und schmerzlos. Die Badewanne ist nicht gut für sie. Es gibt noch Leute, die das machen, aber es werden von Jahr zu Jahr weniger. Tierschutzvereine würden den Lebendverkauf von Fischen gerne ganz beenden und verbieten lassen. Seit Jahren protestieren sie, allerdings vergebens. Vor kurzem haben sie nun eine Petition ans tschechische Parlament übergeben. Wir wollen keine Tradition beenden, erklärt Romana Šonková von der Initiative Eine Stimme für den Karpfen. Denn ich denke, dass es keine Tradition ist, Fische zu quälen, sondern es ist eine Tradition, hochwertigen Karpfen auf dem Weihnachtstisch zu haben. Selbst der tschechische Fischereiverband empfiehlt, den Karpfen professionell schlachten zu lassen oder direkt vom Zuchtteich zu kaufen. Auch die mitregierende Piratenpartei unterstützt die Petition, allerdings als einzige und kleinste politische Kraft. Doch gerade hat eine zweite Einzelhandelskette den Verkauf lebender Karpfen gestoppt. Vor einem Jahr war ein deutscher Discounter der Vorreiter. Wenn das in Deutschland verboten ist, ist das okay. Aber hier sehe ich kein Problem. Das gehört einfach zu Weihnachten dazu. Heißt es vor dem Prager Karpfenstand. Ich glaube nicht, dass so eine Petition funktionieren wird. Wir Tschechen lassen uns nicht gern was vorschreiben.
So lacht eine tschechische Stimme für den Karpfen. Dieser Smash-Hit eroberte vor 35 Jahren nicht nur die deutschen, sondern auch die englischen und die US-amerikanischen Charts. Robert Pilatus und Fabrice Morvan waren Milli Vanilli und in dieser Funktion kurze Zeit Weltstars. Bis der Absturz kam. Und zwar im November 1990, als ihr Produzent Frank Farian bei einer Pressekonferenz in New York verkündete, dass beide Frontmänner immer nur Playback gesungen hätten und überhaupt gar nicht singen könnten. Ein Sturm der Entrüstung brach auf die beiden nieder. Fans verbrannten öffentlich ihre Platten. Robert Pilatus verfiel den Drogen und starb 1998. Milli Vanilli blieben lange nur als eine Art Lachnummer des eitlen Popzirkus in Erinnerung. Jetzt gibt es eine regelrechte Renaissance um das Duo. Die Plattenfirma Sony hat nach 35 Jahren ihr Hit-Album noch einmal veröffentlicht. Der Dokumentarfilm Milli Vanilli kam im Herbst bei Paramount Plus raus und in den deutschen Kinos läuft jetzt Simon Verhoevens Biopic Girl, You Know It's True mit Matthias Schweighöfer in der Rolle des Produzenten Frank Farian. Also höchste Zeit, noch einmal genauer auf das Popphänomen Milli Vanilli zu schauen. Und genau das wollen wir jetzt tun mit der Regisseurin, Choreografin und Performerin Joanna Tischkau. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo, vielen Dank.
Ja, mit Playback, also mit dem sogenannten Lip-Sync und der Geschichte von Rob und Fab, da haben sie sich auch schon mal ausführlicher beschäftigt, als sie nämlich für die Bühne das Deutsche Museum für schwarze Unterhaltung und Black Music gegründet haben. So eine Art deutsche Popgeschichte of Color. Was verbinden Sie ganz persönlich eigentlich mit Milli Vanilli? Also wann haben Sie die zum ersten Mal gehört und waren Sie möglicherweise selbst Fan?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich war schon so ein etwas weit entfernterer Fan. Ich habe jetzt nicht die Platten unbedingt gekauft. Dafür bin ich dann doch ein bisschen zu jung. Also ich bin 83er-Jahrgang. Aber ich habe die Musik auf jeden Fall später für mich entdeckt. Und dann auch später nochmal im Laufe meiner Arbeit quasi diesen Skandal, der dahinter steckt. Also die Tatsache, dass sie das nicht selber gesungen haben. In meiner Arbeit habe ich mich dann ganz spezifisch mit diesem Mechanismus auseinandergesetzt. Oder der Frage, wer sind eigentlich die schwarzen deutschen UnterhaltungskünstlerInnen? Und dabei sind wir halt darauf gestoßen, dass Robert Pilatus halt in München geboren war, Sohn eines US-amerikanischen GIs und einer weißen Mutter war und Fabrice Morvan von Paris nach Deutschland gekommen ist, um hier als Tanzlehrer zu arbeiten. Und uns hat eigentlich interessiert, das aufzuarbeiten und diesen Geschichten einfach ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu geben, weil was ja passiert ist in der Produktionspraxis von Frank Farian, und das hat er auch nicht nur mit Milli Vanilli gemacht, sondern auch mit Boney M. und vielen anderen, ist ja, dass er quasi seine Projekte immer ins Ausland verlagert hat oder ausgelagert hat. Und das unter anderem durch die Zusammenarbeit mit schwarzen KünstlerInnen. Das heißt, es folgte der rassistischen Logik, schwarze Menschen gibt es in Deutschland nicht, die müssen von woanders sein. Das heißt, die Musik wird auch als international wahrgenommen und kann halt auch international vermarktet werden. Und dieses Prinzip fand ich sehr interessant, weil das ja Teil dieser Exklusionsstrategie ist, nicht weiße Menschen auch einfach immer außerhalb von Deutschland zu positionieren. Und das ist eigentlich meine Auseinandersetzung.
Ja, total interessant, weil wir nämlich tatsächlich gerade so, wie wir hier sitzen, habe ich auch erstmal Robert Pilatus auch Englisch ausgesprochen. Also ich bin im Grunde selbst diesem Narrativ schon gerade auch selbst auf den Leim gegangen. Mhm. Mich würde nochmal interessieren, warum denken Sie, waren Milli Vanilli grundsätzlich so erfolgreich?
Weil Frank Farian, und das ist, glaube ich, sein einziges Talent, glaube ich, ein sehr guter Kurator ist, ja. Also er hat den Song damals im Funkadelic, das war ein GI-Club in Frankfurt, gehört, den Originalsong von Numax, Girl You Know It's True, und hat dann den minimal halt aufproduziert. Also er hat den einfach fetter von den Sounds gemacht und hat einfach die besten Passagen sich rausgenommen. Dann hat er das unter anderem mit schwarzen US-amerikanischen MusikerInnen nochmal neu aufgenommen. Das heißt mit Leuten, die aus schwarzer Musikproduktion, aus schwarzer Kultur kommen und das auch kennen. Und dann hat er sich noch extrem attraktive Aushängeschilder dafür gesucht. Und ich glaube, diese Kombination hat das Ganze einfach so erfolgreich gemacht. Da ist ein Sound, der total innovativ ist auch. Auch diese Kombination aus Rap und Gesang, dieser leichte New Jack Swing Sound. Da hatte der einfach ein gutes Gespür für, was vielleicht der nächste Hit ist im Musikbusiness. Und ich glaube, diese Kombination hat einfach sehr gut funktioniert.
Und dann war es natürlich auch die Optik dieser beiden. Das
klar,
muss man ganz klar sagen. Irgendwo, ich glaube, in einer der Dokumentationen war so genannt, vielleicht auch als USP, diese langen Braids, die man ja damals auch so noch gar nicht kannte, hier in Deutschland. Also diese Flechtfrisuren, natürlich diese Astralkörper. Wie wichtig war diese Optik?
Ich glaube, die Optik war eigentlich alles. Und ich glaube aber auch, in einem Interview mit Fabrice Morvan habe ich gehört, wie er erzählt hat, dass er die Klamotten auch eigentlich selbst so visualisiert hat und dass er eigentlich von französischen DesignerInnen und von belgischen Designern inspiriert war, diese Kostüme dann sich auch anfertigen zu lassen oder anfertigen zu lassen für das Projekt. Das mit den Haaren haben sich die Jungs ja auch selber ausgedacht. Also meiner Theorie nach haben eigentlich die Kultur und die Ästhetik ja auch diese Jungs produziert. Also das ist nicht auf dem Mist von Frank Farian gewachsen, sondern das haben die beiden auch sehr gut verstanden, wie wichtig das Äußerliche ist. Also sie haben gemerkt, sobald sie sich diese Haare haben flechten lassen, sind sie halt in München im P1, in den Clubs, total gut angekommen. Es war total faszinierend für die Leute und es wurde automatisch mit Entertainment und mit Verführung oder so in Verbindung gebracht. Und ich glaube, wie gesagt, diese Kombination hat einfach extrem gut eingeschlagen und vielleicht auch auf eine Art und Weise, weil das ein bisschen mit Gender gespielt hat, ja, also dass auch dann ein weibliches Publikum sowohl als auch ein männliches Publikum angesprochen hat, und das hat man ja auch später bei Boybands wie Take That oder so gesehen, dass das eine unglaublich gute Vermarktungsstrategie ist, eigentlich ganz ambivalent zu bleiben, was die Sexualität angeht, und ich glaube, das haben die auch schon sehr, sehr früh begriffen, kommt aber auch, glaube ich, von früheren KünstlerInnen wie Prince oder Michael Jackson oder, ne, also aus der schwarzen Kultur.
Ja, interessant. Umso dramatischer ja dann wirklich dieser Fall. Und als rauskam, dass Rob und Fab also selbst nie gesungen haben, da wurde das ja als riesen Betrug erstmal so wahrgenommen. Die Fans, habe ich gesagt, verbrannten also öffentlich die Platten. Es gibt den Kulturkritiker Hanif Abdurraqib, der beschreibt diesen Moment in der Milli Vanilli-Doku so.
Even if we say these people deceive the public. So fucking what?
Selbst wenn wir sagen, diese Leute haben das Publikum getäuscht. So fucking what? Es gibt kein richtiges Verbrechen in der Geschichte, wenn wir ehrlich sind. Aber das Ganze hat ein Leben gekostet.
It cost a life.
Kostete beide ein Leben, das sie hätten haben können.
It also cost.
Und das Traurige ist, dass das, was von ihnen bleiben wird, dieser eine Satz ist.
And a heartbreaking thing is that their legacy then became that of a punchline.
So, und dann erzählt er so, was Bappen bleibt von dieser tragischen Geschichte, ist eigentlich nur, dass da zwei Leute waren, die überhaupt nicht singen konnten, aber immer so getan hatten, als ob. Joanna Tischkau, worin bestand für Sie der Betrug oder das Verbrechen?
Ich glaube, ich sehe das Verbrechen eigentlich ganz klar auf der Seite von Frank Farian und seiner extrem rassistischen und menschenverachtenden Produktionspraxis und überhaupt nicht bei den beiden, weil die waren extrem jung, die waren Anfang 20, haben sich einen Traum vom Starsein irgendwie erträumt, wollten erfolgreich sein, konnten auch was. Also Fabrice Morvan hat eine total schöne Stimme. Der hat ja auch später eigene Musik rausgebracht. Und ich glaube, bei Robert, da hätte man einfach, der hätte eine Guide gebraucht, ne? Der hätte jemanden, einen Unterstützer, einen Supporter, einen Mentor gebraucht, der mit ihm auch das Musikalische erarbeitet, was er vielleicht nicht von Natur aus mitgebracht hat. Aber ich glaube, das ist ja eine sehr schwierige Frage, was Talent bedeutet oder irgendwie so natürliches Talent mitzubringen. Und das sagt Fabrice auch in einem Interview ganz klar, dass Frank Farian die Zeit und Muße nicht aufbringen wollte, die beiden auch fit zu machen und ready zu machen, um selber Musik produzieren zu können und selber Musik aufzunehmen. Und ich glaube, da ist für mich auch das Verbrechen zu sagen, ich will den Shortcut gehen. Ich will den kürzeren Weg gehen. Ich möchte sofort das Produkt auf den Markt bringen und ich möchte so schnell wie möglich Geld damit verdienen und ich möchte mir nicht die Arbeit machen, die vielleicht Kunstproduktion, Kulturproduktion braucht, nämlich vielleicht auch mal auf die Schnauze zu fallen und was auszuprobieren, was vielleicht dann nicht funktioniert. Da sehe ich ganz klar einfach, das Verbrechen.
Jetzt gibt es ganz neu im Kino diesen Spielfilm Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven. Welche Geschichte wird da erzählt? Also gerade was diese Rolle von Frank Farian betrifft.
Ja, ich glaube, der Film versucht schon, der Komplexität der Geschichte gerecht zu werden und geht ganz klar auf die Suche nach der Wahrheit. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach aber auch vielleicht die Schwachstelle dieses Films, dass es die Wahrheit nicht gibt. Es gibt viele Wahrheiten. Es gibt die Wahrheit von Frank Farian, von Fabrice Morvan. Es gibt die Wahrheit auch von Robert Pilatus, die wir leider nicht mehr erfahren können, weil er ja von uns gegangen ist. Und ich glaube, meiner Meinung nach verliert sich der Film so ein bisschen darin, allen Erzählungen gerecht zu werden. Das sieht man auch daran, wie viele Co-Producer da gelistet werden. Am Anfang, nämlich im Herbst 22, als die Liste der Producer veröffentlicht wurde, stand sogar noch Frank Farian darauf. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich frage mich, was da passiert ist. Und die Co-Producer sind halt Kevin Lyles, der Produzent von dem Originalsong von Newmarks, die Schwester von Robert Pilatus, also die Adoptivschwester, John Davis, ein Originalsänger, Todd Headley, der ehemalige Manager der Band. Und es versucht halt all diese Versionen der Geschichte dieser Personen gerecht zu werden und die alle zu erzählen. Und meiner Meinung nach verliert sich darin der Film eigentlich so ein bisschen und weiß nicht richtig, bin ich jetzt eigentlich Dokumentation oder bin ich Spielfilm? Und wo ist eigentlich der Spaß daran, irgendwie vielleicht auch die Geschichte so ein bisschen mit fiktionalen Anekdoten auszuschmücken? Und das hat mir so ein bisschen an dem Film gefehlt.
Und besetzt ist ja sehr prominent die Rolle Frank Farians mit Matthias Schweighöfer. Was für eine Figur verkörpert er da? Und halten Sie das für eine gelungene Besetzung?
Also ich habe persönlich nichts gegen Matthias Schweighöfer. Ich kenne seine Arbeiten auch nicht besonders gut. Mein Problem ist so ein bisschen darin, dass für mich ganz deutlich sich ein Mechanismus reproduziert, der ja auch Frank Farians Praxis auch zuzuschreiben ist, nämlich, dass ohne einen weißen Star, ja, dieser Film vermeintlich nicht erfolgreich werden kann. Das heißt, es braucht diesen in Deutschland sehr bekannten Schauspieler Matthias Schweighöfer, um dann die eher unbekannten Hauptdarsteller Tijan Ndiaye und Elan Ben Ali zu stützen, beziehungsweise den Film überhaupt vermarktbar zu machen. Und was mich auch hier mehr interessieren würde, wäre eigentlich zu sagen, okay, wie könnte man denn diese Geschichte radikal aus der Perspektive von den schwarzen Protagonisten erzählen und vielleicht auch einen eher unbekannten Person dann als Frank Farian besetzen, weil um den sollte es meiner Meinung nach gar nicht so viel gehen. Und ich glaube, wie gesagt, da reproduziert sich halt dieser Mechanismus, dass am Ende eigentlich die Macht und auch die Produktionsmittel und auch der Verkaufsmotor eigentlich die weißen Charaktere oder die weiße Geschichte dahinter ist. Und das finde ich ein bisschen missglückt.
Dann gibt es diesen Dokumentarfilm Milli Vanilli von Luc Gorem, der Ende Oktober bei Paramount Plus erschienen ist. Da kommt ja Frank Farian, glaube ich, überhaupt nicht vor.
Nee.
Dafür aber zum Beispiel die Schwester von Rob Pilatus, die Freundin und Sekretärin von Farian, Ingrid Milli Segid, kommt vor. Wie wird da die Geschichte erzählt?
Ich glaube, die Dokumentation auf Paramount macht das viel besser, indem sie sich halt wirklich explizit auf die Perspektive von Rob und Fab stützt und auch ganz klar die rassistischen Mechanismen dahinter aufleuchtet. Das heißt, es kommen schwarze Kulturexpertinnen, MusikexpertInnen zu Wort, die dann auch das Ganze, finde ich, besser einordnen, einfach in den Kontext der Zeit und auch in die Frage, wie wurde Musik eigentlich damals produziert, was gibt es noch für andere Beispiele, was hat das für einen kulturellen Eindruck hinterlassen. Und ich finde, meiner Meinung nach ist das die bessere Aufarbeitung der Geschichte. Obwohl ich trotzdem auch grundsätzlich an all diese Produkte die Frage stellen würde, es ist so viel von diesem Material ja auch schon in allen digitalen Archiven vorhanden. Ja, auf YouTube kann man sich stundenlang Interviews, Material, Live-Aufnahmen angucken dazu. Und was ja auch quasi durch diese Aufarbeitung, die jetzt in 23 und 22 jetzt nochmal passiert sind, was auch sich ja wieder reproduziert, ist einfach die Geschichte immer und immer wieder marktfähig, konsumierbar aufzubereiten. Und ich glaube, trotzdem verdient Frank Farian und auch seine Produktionsmaschine immer wieder daran, weil das ist seine Musik, er hat die Rechte an der Musik. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich auch ein bisschen problematisch zu betrachten. Das heißt, für mich wäre es eigentlich spannender zu sagen, okay, ich kann mir die Geschichte auch eigentlich selber aufarbeiten und mir meinen eigenen Weg da durchbahnen, durch die Vielfalt an Material, die eigentlich existiert.
Eine letzte Variante würde ich trotzdem noch gerne mit Ihnen besprechen, nämlich diese deutsche Arte-Doku von Oliver Schwehn, die es ja auch noch gibt. Und da gibt es eine sehr interessante Stelle, da sagt nämlich der erste Produzent von Rob und Fab, als die noch die Band Empire Bizarre waren, Folgendes.
Es wäre mal interessant, eine andere Frage zu stellen. Wäre das Ding kein Erfolg geworden, wenn man ab Anfang gewusst hätte, die performen nur? Wäre es dann kein Erfolg geworden? Diese Frage hat nie jemand gestellt.
Was wäre gewesen, wenn wir gewusst hätten, die performen nur? Die Frage hat noch nie jemand gestellt. Mhm. Ja, die Frage würde ich gerne mal an Sie weitergeben. Wenn wirklich von vornherein transparent gewesen wäre, die beiden performen nur, wäre Milli Vanilli dann vielleicht auch so erfolgreich gewesen?
Ja, das ist wirklich eine extrem schwere Frage. Ich glaube, ja. Ich glaube, es hätte keine Möglichkeit gegeben zu kommunizieren, hey, das sind wirklich nur Tänzer, beziehungsweise dann hätte es irgendeine andere... obwohl doch, ich meine, das ist ja genau das, was auch bei Boney M. passiert ist, ja, also... Bobby Farrell hat nie einen Ton gesungen und das wussten auch, glaube ich, die meisten Leute. Und er war auch ganz klar als Tänzer engagiert. Mhm. Und ich glaube, das wäre möglich gewesen. Also ich glaube, aber da hätte sich Frank Farian nochmal hinsetzen müssen und einfach ein bisschen mehr Konzeptarbeit leisten müssen, ne? Also eine größere Band zusammenstellen müssen. Aber ich glaube, was das ja auch immer bedeutet, je mehr Leute darin involviert sind, je mehr Geld kostet ein Projekt, ein Produkt. Und ich glaube, das war an diesem Punkt einfach gar nicht sein Interesse. Sein Interesse war, so viel wie möglich aus so wenig wie möglich zu machen.
Was würden Sie sagen, auch gerade mit Blick auf diese verschiedenen Filmadaptionen, was wird von Milli Vanilli bleiben?
Ja, das ist für mich auch eine unglaublich schwere Frage. Ich glaube, da muss man auch immer fragen, für wen bleibt was? Also für Frank Farian ist ganz klar, dem bleibt alles, ne? Dem bleiben seine Millionen, dem bleibt der Erfolg. Ich glaube schon, dass diese Aufarbeitungen, diese medialen Aufarbeitungen Fabrice und Robert ein bisschen mehr Ehre zuteil lassen. Also dass die beiden auf jeden Fall, dass klar wird, dass das nicht deren Alleinverantwortung war, sondern dass da eine Maschine dahinter gesteckt hat. Und ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Mich würde aber viel mehr interessieren, wie man diese Geschichte oder diesen Skandal auch noch kreativer oder wie gesagt auch aus einer schwarzen Perspektive erzählen könnte. Denn für mich steckt dahinter eigentlich ganz klar eine Horrorstory. Da ist ein weißer Produzent, der quasi eine Sehnsucht nach schwarzer Musik hat und der zu Anfang eine schwarze Stimme imitiert, nämlich wie bei Boney M. ja auch, dass er das getan hat und später schwarze Körper engagiert und am Ende gibt es Tote. Und das ist ja nicht nur im Fall von Robert Pilatus so, sondern auch Bobby Farrell, der später an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Und für mich steckt da eigentlich wirklich was ganz Makabres und was ganz Trauriges und auch, ja, wie gesagt, so ein Horrorszenario. Und ich fände es zum Beispiel viel spannender zu sagen, okay, was können wir eigentlich aus diesem Mechanismus lernen oder wie kann dieser Mechanismus besser aufgearbeitet werden und nicht nur die oberflächliche, unterhaltsame, vielleicht auch so diese Versöhnungsgeschichte, die dann auch diese Dokumentation, aber auch der Spielfilm Girl You Know Is True am Ende erzählen wollen.
Also vielleicht müsste die Geschichte von Milli Vanilli nochmal ganz anders erzählt werden als eine Art Horrorgeschichte, nämlich von dem weißen Produzenten, der schwarze Künstler im Grunde ausbeutet und dann wegwirft in dem Moment, ja, als die Schöpfung außer Kontrolle gerät, sagt die Regisseurin, Choreografin und Performerin Joanna Tischkau. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Und das war's auch schon wieder für heute vom Kompressor.